Wenn wir die Hoffnung los sind, sind wir hoffnungslos. Sind wir hoffnungslos ohne Sinn, wenn ich so darüber sinn? Dann frage ich mich nicht nur nach dem Sinn, sondern auch, wo ist die Hoffnung hin? Wären wir sie bloß los oder ziehe ich damit noch ein Los, ein Gewinn? Viele fragen, wo ist die Hoffnung hin? Hoffnung, wie definiere ich sie? Wie kreiere ich sie? Oder verliere ich sie? Oder finde ich sie nie? Sag, wie definiere ich sie? Also stelle ich die Frage nach der Definition, erwarte eine definitive Antwort als Lohn, schaue in die Runde, die Frage macht die Runde und aus dem Kreis antwortet mir ein Kreis. Einer, der behauptet, er sei richtig und behauptet, Hoffnung sei hauptsächlich eine innere Ausrichtung. Da ist es bei mir aus. Was überhaupt für eine Richtung? Aus was für eine Richtung? Eine Blickrichtung? Ist seine Richtung die richtige? Ein anderer behauptet, Hoffnung sei anders, hauptsächlich eine Zuversicht. Als sich mein Gedanke bricht, frage ich, weiß er überhaupt was für eine Sicht? Eine Aussicht? Eine Weitsicht? Oder habe ich eine zu kurze Sicht? Behauptet doch ein anderer, Hoffnung sei Teil deiner Gestaltung und somit hauptsächlich eine Erwartungshaltung. Will er halt einfach warten? Und wenn warten, worauf warten? Warte ich halt einfach oder habe ich eine einfache Erwartungshaltung? Ein Letzter hebt sein Haupt und erzählt vertraut. Er habe sich bisher nicht getraut, aber auf die bisherigen Aussagen geschaut. Und bei ihm hat sich der Gedanke angestaut, es sei wie ihm. Bei ihm wie bei einem Astronaut. Die Wissensgier des Astronauten ist unmessbar. Er steigt höher als die Gipfel von Reinhold Messner. Und erst mal oben angekommen, denkt er sich, oh wunderbar, jetzt sehe ich unsere Erde klar. Der Astronaut hebt ab und schaut hinab und sieht, die Erde zieht ihre Kreise, doch dreht sich am Ende ihrer Reise um sich selbst. Wie klein, wie nichts von hier oben die Menschen sind. Dass sich die Gedanken, anstatt wie er, sich nach oben zu ranken, um sich selber drehen, ohne nach vorne zu sehen und mit der Hoffnung bei sich selbst stehen. Sie erstarren, sie verharren hoffnungslos. Also kann Hoffnung entweder in die Zukunft sehen oder sie bleibt am Ende hier und jetzt stehen. Fragen über Fragen, mir platzt der Kragen, aber keine vernünftigen Aussagen, keine Antwort. Du hast vielleicht selber kein gutes Wort, keinen sicheren Ort, keine Hoffnung mehr. Deine Hoffnung verloren wie eine einzelne Welle im Meer. Und wenn auch du manchmal keine helle Antwort mehr hast und das Gefühl hast, du wirst eigentlich nur gehasst und ehrlich gesagt hast du auch die ganzen Definitionen gerade verpasst, dann nimm kurz Rast, damit du diesen Satz nicht verpasst und damit Hoffnung verbindest. Was ich dir zeigen kann, Hoffnung findest du in einem einzigen Mann. Das war die Predigt für heute. herzlich willkommen, will ich sagen. Vielen Dank, dass ich herzlich willkommen bin, liebe Söllinger, und einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich richtig, mal wieder hier zu sein. Es ist jetzt, glaube ich, echt über ein Jahr her. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Josia Haupt. Amtlich bin ich unterwegs als Jugendpastor in Remchingen und darf da seit mittlerweile 3 Jahren aktiv sein. Allerdings habe ich von 2017 bis 2019 hier einen Tag in der Woche in Söllingen Jugendarbeit gemacht und es war auch eine sehr schöne Zeit. Von daher ist es sehr schön, die altbekannten Gesichter zu sehen und freue mich jedes Mal hier zu sein. Es sind alte, schöne Erinnerungen und Gefühle. Ihr habt gemerkt, ich habe probiert, mit einem kleinen Gedicht zu starten. Ich schreibe nicht viele Gedichte und weiß auch nicht, ob das jetzt meine größte Stärke ist. Aber es hat mir Freude gemacht und ihr habt gemerkt, ich habe versucht, dieses Wort Hoffnung aufzugreifen, weil mir die Frage einmal gestellt wurde, was hat Weihnachten, was hat Advent mit Hoffnung zu tun und hat Advent und Weihnachten überhaupt für uns noch einen Sinn? Und ich glaube, dass Hoffnung da entsteht, wo wir einen Sinn haben. Wenn wir unseren Sinn aufgegeben haben, wenn wir überhaupt keinen Sinn darin sehen, dann verlieren wir ruckzuck auch die Hoffnung. Und deswegen möchte ich mit euch diese Frage anschauen heute, Weihnachten und Advent, was hat es mit mir zu tun und ist es heute 2021 überhaupt noch relevant für mich und mein Leben? Und bevor wir der Frage nachgehen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, danke für die Söllinger und danke, dass du uns heute Abend hier die Möglichkeit schenkst, Gottesdienst zu feiern. Es ist so vieles gestrichen worden aus unserem Alltag. Und deswegen danke ich dir sehr, dass unsere Regierung es uns zusteht, uns zu treffen, wo viele andere ihre Häuser dicht machen mussten, wo sich mehrere Menschen versammeln. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich erleben dürfen in diesem Gottesdienst und dass du uns in einer Zeit, in der wirklich Hoffnungslosigkeit immer größer wird und auch jetzt gerade ganz aktuell ist, dass du uns Hoffnung schenkst und dass du uns auch jetzt in der Predigt begegnest. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Hat Advent 2021 noch einen Sinn? Haben wir überhaupt für Advent 2021 eine Hoffnung? Hat Advent 2021 eine Relevanz? Oder können wir Weihnachten nur noch dann erfahren, nur noch dann erleben, wenn wir es neu erleben? So wie jetzt überall die Plakate rumhängen. Wir müssen Weihnachten unbedingt neu erleben. Und in der Formulierung steckt schon drin, ja, bringt es nur dann, wenn wir es neu erleben? Ich bin der Meinung, vielleicht bräuchten wir es vielleicht eher, es mal wieder ganz alt zu erleben, so wie es damals war. Das würde mir schon reichen. Auf jeden Fall ist es eine gute Frage, hat Weihnachten Relevanz und wenn ja, was für eine? Was hat es mit dir zu tun? Ich glaube, so kam es zumindest im Radio jetzt die letzten Wochen, wie werden die Weihnachtsmärkte gemacht? Wenn wir einen fragen würden, der so eine Weihnachtsbude hat, was ist der Sinn von Weihnachten und Advent 2021, er würde uns antworten, ja, so viele gebrannte Mandeln wie möglich verkaufen, so viele Socken wie möglich verkaufen, so viele Glühweine wie möglich verkaufen. Oder in Bayern der Söder, der sagt, gar kein Alkohol, darfst nicht mal mehr deinen Glühwein trinken. Der weiß, was der Sinn von Advent ist für ihn und für den fällt es richtig weg. Und die Städte überlegen, wie machen wir jetzt da noch einen Sinn dahinter. Jemand anderen, den wir fragen, einen Geschäftsmann an der B10, wir haben so eine Vereinigung von Geschäftsmännern an der B10, die würden besser als wir Christen auf die Frage antworten, was Weihnachten und Advent für einen Sinn hat. Er könnte mit einem Wort antworten, der Umsatz ist es. Und der bricht dieses Jahr auch furchtbar weg durch Corona und alles ist so schlimm. Wieder andere verbinden Weihnachten und Advent mit was sehr Banalem. In einer Umfrage kam raus, dass wirklich 78% aller Deutschen, wenn sie es mit einem Wort zusammenfassen müssten, Weihnachten verbinden mit dem Tannenbaum. Versteht mich nicht falsch, der Tannenbaum, der ist bei uns irgendwann auch, wird er auch aufgestellt am 24. Aber bleibt da irgendein Sinn, wenn das alles ist, was wir haben? Und ich möchte die Frage nochmal stellen, ja, was macht Weihnachten so einen Sinn, wenn das alles ist, was wir haben? Und ich glaube, da würde ein klares Nein die Antwort darauf sein. Wenn es Weihnachten bedeutet, dann sind wir hoffnungslos verloren. Hoffnungslos, weil wir auf Materialismus, weil wir auf Geschenke, weil wir auf einen Baum unsere Hoffnung gesetzt haben und das Zeug einfach nicht unsere Hoffnung erfüllen kann. Und deswegen bin ich so dankbar fürs Wort Gottes, wo wir eine Spur dafür bekommen, was Weihnachten ist. Und dazu möchte ich lesen einen einzigen Satz aus Matthäus 21, Vers 5. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir aufschlagen. Matthäus 21, Vers 5. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ich breche den Satz schon in der Mitte ab, der geht noch weiter, aber mir reicht schon diese eine Hälfte, wo nur steht, siehe, dein König kommt zu dir. Und das ist das Faszinierende am Wort Gottes, dass ein Satz in sich mehr Hoffnung beinhaltet und für mich so viel mehr Sinn gibt für die nächsten 4 Wochen und für mein ganzes Leben, als alle anderen Antworten, die ich davor geschwafelt und aufgezählt habe zusammen. Diesen einen Satz, siehe, dein König kommt, möchte ich mit euch noch unter die Lupe nehmen. Und zwar das erste Wort ist darin, siehe. Schau hin, guck genau hin. Und wenn man genau hinguckt, auf was, dann kann man nicht anders als darauf zu achten. Wenn wir nicht hinschauen, dann sehen wir es nicht, dann bemerken es wir nicht. Und hinzuschauen ist gleichzeitig eine Aufforderung zur Bereitschaft, bereit zu sein, ganz da zu sein. Und diese Aufforderung zur Bereitschaft mit diesem Siehe ist mein erster Punkt, nämlich Hoffnung wegen Bereitschaft. Die Bereitschaft dafür, dass der König kommt. Ich glaube, dass wir deswegen alle so schnell aufgesprungen sind auf diesen Zug, Weihnachten neu zu erleben, weil zumindest kommt es immer wieder vor, wenn ich mich mit verschiedenen Predigern und Hauptamtlichen und Pfarrern und Pastoren unterhalte, dass sie sagen, ach, die Advents- und Weihnachtszeit ist ja so schwer, weil ich möchte nicht immer über das Gleiche predigen. Und dann drehe ich mich am nächsten Jahr wieder um die gleichen Thematiken. Und dann kommt halt wieder so ein Vers wie, siehe, dein König kommt. Und das wird halt nach 20 Jahren Predigtdienst auch für die Zuhörer langweilig. Und ich denke mir, ist es nicht doch irgendwo berechtigt zu sagen, wenigstens einmal im Jahr möchte ich mich fragen, bin ich bereit? Klar kommt es jedes Jahr wieder und klar hat Advent jedes Jahr die gleiche Bedeutung, aber es hat eine Berechtigung, sich das mindestens einmal pro Jahr zu fragen. Und ich möchte mich fragen, bin ich bereit dafür, dass der König wiederkommt? Habe ich eine Hoffnung wegen dieser Bereitschaft, wegen dieser inneren Bereitschaft, oder ist die bei mir gerade nicht vorhanden? Und was mir gefällt, was ich öfters mal mache während Predigten immer mal wieder, ist so eine 30-Sekunden-Pause einzubauen, wo wir einer Frage nachgehen können. Und ich möchte, dass ihr euch diese 30 Sekunden nehmt und euch fragt, seid ihr bereit oder was hält euch davon ab, eine innere Bereitschaft zu haben? Was müsst ihr ausräumen, was müsst ihr aufräumen, was fehlt noch, damit ihr sagen könnt, jetzt dürfte Jesus wiederkommen? Ist es, das höre ich echt öfters, diesen Satz, also wenn ich Jüngere frage, sagen die, ja, ich möchte noch heiraten, oder andere sagen vielleicht, ich möchte noch ein Haus bauen oder einmal eigenes Gehalt bekommen. Was es auch ist, was hält euch davon ab, dass der König jetzt wiederkommt? 30 Sekunden und danach geht's weiter. Während meinem Studium kam ein Missionar aus seinem Missionseinsatz zurück, der ist mittlerweile Dr. Tobias Schuckert, und der, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, war Japan-Missionar, ist relativ in Liebenzell, kennt man ihn, ist auf den Missionsberg zurückgekommen und er ist nicht direkt nach Liebenzell gezogen, sodass er immer eine ganze Strecke noch zu fahren hatte, und am Anfang war das sowieso ein bisschen komplizierter alles für ihn. Und dann ist er zu Friede gegangen, das war die für die WGs zuständig ist. Und er hat zu Friede gesagt, Friede, wer von den Studenten hat denn ein Einzelzimmer, das ich eventuell mal bei dem für eine Nacht übernachten könnte? Weil auch in den Einzelzimmern war ein zweites Bett dabei. Ich war so ein Kandidat, der ein Einzelzimmer hatte, was ich sehr geschätzt habe, meine Privatsphäre und so weiter. Und dann hat der Tobi Schuckert diese Liste bekommen und da stand ich mit drauf, und offensichtlich fand er mich sympathisch, was mich ja sehr gefreut hat. Auf jeden Fall kam der mal eines Abends auf mich zu und hat gesagt, Josia, ich habe gesehen, du hast ein Einzelzimmer und ich habe ja öfters eine längere Fahrt und es kann sein, dass ich mal spontan abends ein bisschen länger brauche oder noch eine Einheit abends habe, und dann würde ich gerne mal bei dir im Zimmer übernachten, wäre das für dich okay? Ich konnte natürlich, weil er auch sehr sympathisch ist, nicht Nein sagen. Ich habe gesagt, klar, überhaupt kein Thema. Bei mir steht ja noch ein Bett im Zimmer drin. Darfst gerne dann bei mir übernachten. Was hatte das zur Folge? Ich muss sagen, mittlerweile ist mir Ordnung sehr wichtig, aber zur Zeit meines Studiums hättet ihr mein Zimmer nicht sehen wollen. Ich war nicht unbedingt bekannt dafür, dass ich ein schönes Zimmer hatte. Ich musste, ihr kennt vielleicht diese Bäumchen, die man sich im Auto aufhängt, damit es nicht so stinkt. Und so ein Vanillebäumchen hatte ich in mein Zimmer hängen, weil die Wäsche überall rumgefahren ist und so weiter. Ja, das war, da wurde ich dann auch an der Hochzeit dafür aufgezogen, für dieses Vanillebäumchen. Auf jeden Fall, ab diesem Moment, wo er mich gefragt hat, darf er mal spontan übernachten, und das Fiese war ja nicht, ich würde gern am 23. abends bei dir übernachten, sondern es könnte sein, dass ich mal spontan, hat mich dazu bewegt, mein Zimmer aufzuräumen wie vorher und nachher nie wieder. Und das ist mir so groß geworden, dass ich es mir aufgeschrieben habe und gedacht habe, wenn ich darüber predige, muss ich mir das merken, weil ich mir diese Bereitschaft auch für Jesus wünsche. Jesus sagt kein konkretes Datum, Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die die Offenbarung detailliert durchnehmen und dann plötzlich von dem klaren Tag der Wiederkunft sprechen. Sondern Jesus wünscht sich dieses Siehe, diese Bereitschaft, dieses Hinschauen und dieses Bereitsein, dass wir unser Leben, dass wir unsere Zimmer aufräumen, und zwar jeden Winkel, sodass er kommen könnte und sich willkommen fühlt. Der Tobias Schuckert hat kein einziges Mal bei mir übernachtet, aber es tat mir trotzdem gut. Zweitens, wir haben eine Hoffnung wegen dem König. Was ist es für ein König, von dem hier die Rede ist? Was ist es für ein Herrscher? Es hat so unendlich viele Herrscher gegeben. Wir Deutschen, wenn wir uns nach Herrschern fragen, ist, glaube ich, so der erste Gedanke Hitler. Der kommt immer wieder, wenn die Frage nach dem Herrscher da ist. Dann aber Stalin auch nicht zu vergessen. Und davor waren unzählige Könige, bis zurück zum Cäsar, der ja eigentlich lateinisch ausgesprochen Kaiser heißt. Und sein Nachfolger vom Cäsar war Augustus, der sogar in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Es gab unzählig viele Herrscher und viele Herrscher verbinden wir damit, dass sie unterdrückt haben. Es kommt immer und immer wieder vor in der Geschichte, diese Herrscher und Könige, die Unterdrücker sind. Viral gegangen ist in den vergangenen Tagen Diana aus Kassel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, etliche nicken mit dem Kopf. Diana aus Kassel. Viral gehen, das ist so, das sagt man heute so, wenn jemand einen Hit im Internet landet oder wenn was ganz öffentlich wird, wenn jeder das mitbekommt. Und so auch Diana aus Kassel. Was war das, was viral gegangen ist? Sie hat bei einer Demonstration das Mikro in die Hand genommen und eine Rede gehalten und in dieser Rede diesen Satz gesagt: Ich fühle mich wie Sophie Scholl. Ich bin gleichermaßen unterdrückt, ich muss Demonstrationen anmelden und ich darf nicht mehr alle meine Rechte ausüben. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt auch 22 Jahre alt bin, genauso alt wie damals Sophie Scholl. Und dann hat ein Ordner seine Wäsche ausgezogen und ihr diese Wäsche in die Hand gedrückt und gesagt, also bei so einem Schwachsinn bin ich nicht Ordner. Das ist Diana aus Kassel, die sich fühlt wie die Sophie Scholl. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, wie oder ob ihre Einschätzung schwachsinnig ist, sich mit Sophie Scholl zu vergleichen. Worauf ich hinaus will, ist, dass in ihr so eine Angst hochgekommen ist, die ich immer wieder sehe und die auch bis zu einem gewissen Grad, meine ich, begründet ist. Und zwar ist es diese Angst vor denjenigen, die Macht haben. Oder vor denjenigen, die regieren. Und wer regiert über uns? Klar, das sind unsere Politiker. Und ich glaube, diese Angst hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass man immer wieder erlebt hat in der Geschichte, wie ich gerade schon gesagt habe, und mit den Namen, die ich gerade genannt habe, dass es immer wieder Regierende gab, die Macht gehabt haben und die diese Macht falsch ausgenutzt haben. Und es hat tatsächlich zur Unterdrückung geführt. Und diese schlechten Erfahrungen, die wir mit Macht gemacht haben, führen vielleicht zu einer Angst vor Regierenden. Und ich glaube, der zweite Grund, warum so eine Angst immer wieder hochkommt, dass es bis dahin geht, dass sich jemand wie Sophie Scholl fühlen muss, ist, dass wir auch als Gesellschaft die Hoffnung verloren haben, weil wir in Deutschland nicht mehr den König kennen, den Regierenden, den Machthabenden, von dem hier in Matthäus 21,5 die Rede ist, nämlich der König, von dem es heißt, dass er der Frieden ist. Wir haben immer noch keinen Weltfrieden, aber er sagt von sich, dass er der Friede ist. Der König, der sich selber als liebevoller Vater bezeichnet. Der König, der sich als Held bezeichnet. Der König, der der beste Ratgeber überhaupt ist, zu dem wir mit jedem Anliegen kommen dürfen. Den König, den wir alles fragen dürfen und der voller Liebe zu uns ist. Und diesen König, den brauchen wir. Und diesen König ist derjenige, der auch Leuten wie Sophie Scholl eine Hoffnung gegeben hat. Drittens, Hoffnung wegen Beziehung. Euch ist vielleicht aufgefallen, ich habe ein Wort ausgelassen. Es heißt nämlich nicht, siehe, König kommt zu dir, sondern es heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Und zwar zu dir, dein und zu dir. Und es sind zwei Worte, die absolut mit Beziehung zu tun haben. Und deswegen drittens, Hoffnung wegen Beziehung. Der König hat den Anspruch, mein König zu sein. Wer ist der König von Deutschland? Klar, das ist Merkel. Wenn man die Briten fragt, who's your king? Die würden sagen, we don't have a king. We have a queen and it's Queen Elizabeth. Die Briten, die wissen, wer ihre Königin ist. Und dann gibt's noch irgendwie eine Herzogin, Kate, und die zieht sich immer so schön an. Und dann gibt's noch irgendeine Schauspielerin und die hat auch einen geheiratet, der auch adelig ist. Aber jetzt wollen sie nicht mehr adelig sein und sind nach Amerika gezogen. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, die Briten, die können auf diese Frage antworten, aber als, und es ist interessant, als Kollektiv, wenn überhaupt, dann sagen die, ja, unsere König ist die Queen Elizabeth. Und die allerwenigsten würden sagen, meine Königin oder meine Queen ist die Elizabeth, sondern immer nur als Kollektiv und wenn überhaupt noch. Also viele sagen, ja, ist auch nur noch eine Farce, dieses Adelsgehabe. Aber wer von denen kann wirklich behaupten, dass es meine Königin ist? Ich glaube, 98% oder 99% der Briten haben noch nie die Hand von der Queen Elizabeth geschakt oder die haben noch nie ein Wort mit ihrer Königin gewechselt. Das ist eben der große Unterschied zu unserem König, dass er, obwohl er nochmal eine komplett andere Dimension hat als diese Queen, dass er der Herrscher und der Schöpfer dieser Welt ist, was mich so fasziniert, trotzdem hier ein Dein hinsetzt und kein kollektives Unser, sondern Dein und dass er zu dir kommt. Leben wir die Beziehung? Schütteln wir die Hand von Jesus, indem wir diesen Bund, diesen Vertrag mit ihm eingehen und seine Hand, die zu uns ausgestreckt, die uns gegenüber offen ist, annehmen und auch diese Chance nutzen, sich mit ihm zu unterhalten. Es gab ja auch amerikanische Präsidenten, die gesagt haben, jeder, der sich einträgt bei mir, eine Stunde anmeldet, sich mit mir zu unterhalten, der musste jahrelang warten, bis er da angehört wurde vom Präsident. Aber wir dürfen jederzeit zu unserem König kommen. Und lass uns die Chance auch nutzen und diese Hoffnung, die wir aufgrund der Beziehung haben, ausnutzen. Viertens, Hoffnung wegen Advent. Siehe, dein König kommt. Und was heißt Advent? Ankunft. Und da steht es klipp und klar drin, der König kommt. Und das ist Advent und das ist Weihnachten, dass er kommt. Wir haben ja noch gar nicht definitiv geklärt, wer jetzt eigentlich der König ist. Weil dieser Satz schon im Alten Testament geschrieben wird, hunderte Jahre bevor es überhaupt das Neue Testament gab oder bevor Jesus überhaupt kam, in Zacharia 9, Vers 9, steht genau dieser Satz 1:1 und er wird zitiert. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, ist Jesus und er ist schon gekommen. Er ist schon gekommen. Nicht, um als Holzfigur in der Krippe bestaunt zu werden. Ich komme ja aus Bayern. Da gehen die Bayern wirklich am Weihnachtsgottesdienst in die Kirche und na, sagen sie dann noch, ja mei, das Christkindl, wie sie da die Krippen wieder geschmückt haben und wie ist denn die schick wie und noch haben sie nur die Sterntel da hingehängt. Jesus möchte nicht als Holzfigur in der Krippe bestaunt werden, sondern Jesus ist gekommen und er reitet bei der Erfüllung dieser Prophetie, die schon hunderte Jahre vorher angekündigt wird, nach Jerusalem ein. In diesem Moment reitet er hoch, nicht um gut anzukommen, und er kommt in diesem Moment gut an und er wird gefeiert in diesem Moment, sondern um weiter zu reiten, weil wir ihn hineingeritten haben mit unserer Sünde und mit unseren Fehlern und reitet hoch nach Jerusalem, um da für uns ans Kreuz zu gehen. Und ich möchte wirklich auch am Ende dieser Predigt nochmal das Kreuz so klar hinstellen, dass Jesus zu uns kommt, um ans Kreuz zu gehen. Hat Weihnachten 2021, hat Advent 2021, warum sage ich eigentlich ständig 2021? Warum spiegelt mir das niemand, dass ich jetzt zum 10. Mal 2021 sage und selber draufkommen muss, dass ich nicht 2020 gesagt habe? Ihr seht, ich bin schon irgendwie im nächsten Jahr angekommen. Hat Weihnachten 2020 einen Sinn, wenn der König Jesus zu uns kommt? Und jetzt ist die Antwort ja. Weil Jesus Gemeinschaft mit uns haben will, aber wir so klar merken mit unserer Sünde und mit unseren Fehlern, wir können nicht zu Jesus kommen. Und das möchte ich uns auch wirklich nochmal als Argument an die Hand geben. Vor wenigen Monaten ist ein junger Mann zu mir hergekommen, der viel Interesse hatte an Buddha, an muslimischen Allah und er findet auch Jesus interessant. Aber er sagt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Und für mich ist nach wie vor ganz klar, dass der Unterschied, dass ich es nicht schaffe, zu Gott zu kommen, aber Gott sagt, ich komme zu dir und das ist Advent. Und ich habe es ihm so erklärt, Und ich dachte eigentlich, das wäre ein Standardargument. Es ist irgendwie auch vielleicht zu einer Floskel geworden, dass der christliche Glaube das bedeutet, dass Gott kommt und nicht wir zu Gott müssen. Aber ich habe richtig gemerkt, wie bei ihm was Klick gemacht hat und wie seine Augen geleuchtet haben. Und vor kurzem habe ich wieder ein Gespräch mit ihm geführt und er hat gesagt, ich würde mich gern taufen lassen. Und es hat mich so gefreut, dass hier jemand die Hoffnung erlebt hat, was es bedeutet, dass Jesus wirklich gekommen ist für uns. 1. Timotheus 1,11, Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus will die Gemeinschaft und deswegen ist er gekommen. Und deswegen wollen wir hoffentlich auch die Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte nochmal abschließen mit meinem Gedicht, dass sich das auch gelohnt hat. Wenn wir die Hoffnung los sind, sind wir hoffnungslos. Sind wir hoffnungslos ohne Sinn? Wenn ich so darüber sinn, dann frage ich mich nicht nur nach dem Sinn, sondern auch, wo ist die Hoffnung hin? Werden wir sie bloß los oder ziehe ich damit noch ein Los, ein Gewinn? Viele fragen, wo ist die Hoffnung hin? Hoffnung, wie definiere ich sie? Wie kreiere ich sie? Oder verliere ich sie? Oder finde ich sie nie? Sag, wie definiere ich sie? Also stelle ich die Frage nach der Definition, erwarte eine definitive Antwort als Lohn. Schaue in die Runde, die Frage macht die Runde und aus dem Kreis antwortet mir ein Kreis. Einer, der behauptet, er sei richtig und behauptet, Hoffnung sei hauptsächlich eine innere Ausrichtung. Da ist bei mir aus. Was überhaupt für eine Richtung, eine Blickrichtung? Ist seine Richtung die richtige? Ein anderer behauptet, Hoffnung sei anders, hauptsächlich eine Zuversicht. Als sich mein Gedanke bricht, frage ich, weiß er überhaupt, was für eine Sicht, eine Aussicht, eine Weitsicht oder habe ich eine zu kurze Sicht? Behaupte doch, ein anderer Hoffnung sei Teil deiner Gestaltung und somit hauptsächlich eine Erwartungshaltung. Will er halt einfach warten und wenn warten, worauf warten? Warte ich halt einfach oder habe ich eine einfache Erwartungshaltung? Ein Letzter hebt sein Haupt und erzählt, vertraut, er habe sich bisher nicht getraut, aber auf die bisherigen Aussagen geschaut und bei ihm hat sich der Gedanke angestaut, es sei wie bei einem Astronaut. Die Wissensgier des Astronauten ist unmessbar, er steigt höher als alle Gipfel Reinhold Messner und erstmal oben angekommen denkt er sich, oh wunderbar, jetzt sehe ich unsere Erde klar. Der Astronaut hebt ab und schaut hinab und sieht, die Erde zieht ihre Kreise, doch dreht sich am Ende ihrer Reise um sich selbst. Wie klein, wie nichts von hier oben die Menschen sind. Dass sich die Gedanken, anstatt wie er sich nach oben zu ranken, um sich selber drehen, ohne nach vorne zu sehen, bei sich stehen und mit der Hoffnung bei sich selbst bleiben. Sie erstarren, sie verharren, hoffnungslos. Also kann Hoffnung entweder in die Zukunft sehen oder sie bleibt im Hier und Jetzt stehen. Fragen über Fragen, mir platzt schon wieder der Kragen, aber keine vernünftigen Aussagen, keine Antwort. Du hast vielleicht selber kein gutes Wort, keinen sicheren Ort, keine Hoffnung mehr. Deine Hoffnung verloren wie eine einzelne Welle im Meer. Und wenn auch du manchmal keine helle Antwort mehr hast und das Gefühl hast, du wirst eigentlich nur gehasst und ehrlich gesagt hast du auch die ganze Definition gerade nochmal verpasst, dann nimm noch einmal kurz Rast, damit du diesen Satz nicht verpasst und damit Hoffnung verbindest, was ich dir zeigen kann. Hoffnung findest du in einem einzigen Mann. Ich bete. Jesus, danke, dass du dieser Mann bist, in dem wir Hoffnung finden. Und ich bin der Meinung, dass meine Predigt wenig Neues beinhaltet hat. Und doch brauche ich es immer wieder, mir selber zu sagen, ich möchte bereit sein dafür, dass du wiederkommst und dass du auch als König der Ehre in meinem Herz wieder einziehst, auch jetzt in der Adventszeit, wo vielleicht nicht auf den Weihnachtsmärkten der Trubel ist, sondern in meinem Herz. Und du weißt auch, dass bei uns viel los war in der letzten Zeit und auch in der Adventszeit viel los sein wird. Und du kennst jedes einzelne Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du hineinkommst als der König. Der König, der kein König für die Reichen und Herrlichen und für diejenigen, die interessiert sind an krassen Autoritäten, sondern dass du der persönliche König bist, zu dem wir kommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder und jede Person, die heute Abend hier in diesem Raum sitzt, es nutzt und das Gespräch mit dir wieder aufnimmt. Und sich das vornimmt für den Advent. Vielleicht nicht, dass es eine besinnliche Adventszeit wird, sondern dass es eine Adventszeit wird, wo sie das Gespräch mit dem König wieder aufnehmen, weil in dir als dem einzigen Mann die Hoffnung ist. Amen.